Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Ich war in meinem Leben bisher genau einmal beim Urologen. Damals ging es um so Themen wie Viagra, Cialis und Levitra. Ich glaube, der Anlass damals war 10 Jahre Viagra auf dem Markt. Ich habe als Journalist also über diese Potenzmittel berichtet. Und am Ende hat der Arzt so zu mir gesagt, naja, er könne auch die Wirkung von allen verschiedenen Medikamenten bestätigen, weil er ja nur das verschreiben würde, was er selbst getestet hat, und holte so ein paar Pharmapackungen als Pröbchen irgendwie hervor. Volker Wittkamp, ist das der Grund, warum du Urologe geworden bist?
Also ich kann mich auch noch an diese Zeit erinnern, als das Patent von Viagra damals gekippt ist und dann auch andere anderen Firmen auf den Markt kamen, und es gab da auch so ein paar Werbeaktionen. Ja? Es gibt da ja eine Firma, die immer mit Zwillingen wirbt, und die hat zum Beispiel an alle Urologen in ganz Deutschland den Playboy verschickt.
Ja? Und plus die Medikamente?
Plus die Medikamente, Playboy, kleines Heftchen, ich weiß nicht mehr, welche Ausgabe es war, plus Viagra zum Testen in 2 Dosierungen.
Und ausprobiert?
Noch nicht.
Warum Volker Urologe geworden ist und ob all die Gerüchte, die man über Urologen hört, wahr sind, das klären wir heute Abend. Du bist zu Gast in D-Radio Wissen, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke.
D-Radio Wissen.
Volker Wittkamp ist zu Gast. Volker, du darfst ja am Anfang bei uns was wünschen.
Ach, das ist schön. Ja. Musik oder?
Neben der Aktivität, eine, die wir uns ausgedacht haben und die höchst fiktiv ist. Und du hast 3 zur Auswahl auch noch. Hier steht, ja. Guten Abend. Hier kommen 3 Vorschläge für mögliche Aktivitäten mit Volker Wittkamp. Erstens, ein Wochenende durch die Pfalz wandern und örtliche Weine probieren.
Sehr gerne.
Bist du Pfälzer?
Ich bin nicht Rheinland-Pfälzer, sagen wir mal so. Ja.
Betonung auf Rheinland.
Nee, aber ich hab während meines Studiums in einem Weinladen gearbeitet, ja, um ein bisschen nebenbei zu verdienen. Und deswegen kenne ich mich so ein bisschen mit Wein aus. Ich gehe super gerne wandern. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine Sache, die mir Spaß machen würde.
Das heißt auch, die Reihenfolge ist richtig. Ich guck gerade nochmal, erst wandern, dann Weine. Das wäre sinnvoll,
ja,
das so rumzumachen.
Geht auch Wein und wandern und
wieder Wein.
Währenddessen. Ne? Also es ist auch möglich.
Gibt's Lieblingswein?
Ja, schon. Also sagen wir mal grob zwischen Weiß und Rot. Ja? Im Sommer lieber Weiß. Jetzt kommt wieder schön die rote Zeit. Früher eher so kräftige Spanier, Rioja, Ribera del Duero oder so. Jetzt gerade wieder so ein bisschen auch auf den deutschen Wein gekommen, und einen schönen Spätburgunder trinke ich im Moment auch ganz gerne.
Das heißt, das war neben dem Studium, um was dazu zu verdienen?
Genau. Also ne, ich habe damals BAföG bekommen, und da musste man schon noch so ein bisschen was nebenbei verdienen, um sich die Miete und alles andere leisten zu können.
Das heißt, abends Weinprobe und am nächsten Morgen Präparationskurs in der Medizin.
Ja, genau. Also ich war immer gern gesehener Partygast, weil in diesem Weinladen konnte man auch so angebrochene Flaschen dann später, gerade Samstag, konnte man die dann mitnehmen. Ja, und wenn Samstag irgendwo WG-Party war, kam ich dann mit so einem 6er-Karton angebrochener Weinflaschen dahin. Das war immer gern gesehen.
Wurde wenigstens immer eingeladen. Zweite Möglichkeit ist, ein Wochenende lang im Club deiner Wahl auflegen. Du DJ?
Ja, also wirklich, siehst du, das mit dem Wein, das wusstet ihr ja gar nicht, ja, aber mit dem DJ habe ich auch nebenbei gemacht, damals im Studium. Das heißt, ich war Weinverkäufer, DJ, Hakenhalter im OP und habe noch studiert. Naja, also es war so damals so ein kleiner, also ich glaube, man kann es noch nicht mal als Club nennen. Es war eher so eine Kneipe mit angebautem Tanzsaal.
Wo?
In Bonn, im Nyx hieß das. Und da hatte ich eine Party, die hieß Geschmacksverstärker. Und ich glaube, so 2006 bis 2010 habe ich da aufgelegt. Und
wie häufig?
Einmal im Monat.
Okay.
Einmal im Monat. Und es war eigentlich auch immer ganz gut besucht. Hat super viel Spaß gemacht. Heutzutage bin ich aber so ein bisschen raus aus dem DJ-Geschäft.
Was ist denn aus dem Medizinstudium geworden, dass du nebenbei Wein verkaufen kannst und auflegen kannst? Und ich dachte, das sei immer so hart gewesen.
Ja, also ich sag mal so, man ist schon durchgekommen. Ja? Also man musste auch viel lernen, es gab viel auswendig zu lernen, aber irgendwie hat das dann auch schon immer geklappt. Und also es war anstrengend, aber ich würde jetzt sagen, nicht zu anstrengend.
Dritte Möglichkeit, Wochenende in Bergisch Gladbach. Bergisch Gladbach?
Bergisch Gladbach, ja.
Ah, dann warst du in der Klinik.
Genau, in Bergisch Gladbach habe ich jetzt die letzten 5 Jahre in der Urologie in der Klinik gearbeitet. Ja, also ich muss gestehen, ich habe es meistens nicht vom S-Bahnhof bis zur Klinik, also das war mein Weg. Viel weiter habe ich es in Bergisch Gladbach nicht geschafft. Ich glaube, das ist die kleinste Großstadt von Deutschland oder so, habe ich mal gehört, und hat immerhin so 100.000 Einwohner.
Ich glaube, das ist so diese Grenze, ne, bei 100.000 oder so.
Ja, ja, also ich glaube, das ist eher so an letzter
Stelle. Raus,
ja,
das fällt raus. Ja. Wenn du wählen müsstest, also Wochenende wandern und Wein trinken, einen Club nochmal auflegen oder, ja gut, Bergisch Gladbach, lass mal hinten rüberfallen.
Wenn man bei einem Weinwochenende vielleicht den Samstagabend noch im Club wäre, wäre das eine super Mischung.
Dann kombinieren wir das einigermaßen. Volker Wittkamp ist heute Abend zu Gast in Dera, die wissen, eine Stunde Talk, hat das Buch geschrieben, Fit im Schritt. Das hat der Verlag sich ausgedacht, oder?
Nee, das
echt?
Waren das waren Brainstorming irgendwann zwischen mir und meinem Bruder, und ich glaube, es waren noch ein paar andere Leute beteiligt, und ja, man musste irgendwie so einen griffigen Titel finden. Der Verlag hatte irgendwas anderes vorgeschlagen.
Und dann habt ihr euch darauf geeinigt.
Wir waren damit nicht so zufrieden, und dann haben wir gesagt, wir müssen mal hier mal was anderes finden, und haben halt Fit im Schritt ist, ja, manchmal ein bisschen zu plakativ, aber es ist auch geschlechtneutral. Ja, das war mir wichtig, ich wollte es nicht irgendwas mit Penis nennen.
Ja. Dann
das heißt,
gleich
der
mal ins Buch rein.
Schritt gehört auch zur Frau, ja, die kommt auch drin vor, und deswegen Fit im Schritt. Ja.
Wer ist Opa Josef?
Opa Josef ist, wie der Titel so ein bisschen schon sagt, ist mein Opa.
Ja? Hätte das gedacht.
Ja, mütterlicherseits, dem das Buch gewidmet ist, der ist leider verstorben. Und ich hatte immer zu ihm ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Also er hat also auf mich aufgepasst, als ich klein war. Der war Bauunternehmer, obwohl Bauunternehmer hört sich immer so groß an. Der hat mit seinem Sohn, also meinem Onkel zusammen, so ein Familienhäuser gebaut. Ja? Da habe ich in den Sommerferien mitgeholfen auf dem Bau. Und das war einfach ein sehr, sehr lieber Mensch, der viel Ahnung hatte und der mir auch einiges beigebracht hat. Und deswegen auch, weil er leider gerade zu der Zeit verstorben ist, als ich das Buch angefangen habe, ist das dem gewidmet.
Das heißt aber, er hatte mit der Urologiewahl nichts zu tun.
Nee, gar nicht. Also er hatte, glaube ich, auch mal eine OP an der Prostata. Da war ich aber noch relativ jung, ja. Und also an der Wahl hat er nichts damit zu tun gehabt. Ich habe später, war er leider auch etwas pflegebedürftig und hatte zum Beispiel auch so einen Dauerkatheter, und den musste ich ihm dann ab und zu auch wechseln. Das war auch so, als ich das erste Mal gemacht habe, war schon auch so eine Nummer, die ein bisschen hart war. Ne? Auch wenn man es täglich tausendmal ist ein bisschen viel, aber in seinem Leben tausendmal gemacht hat, und dann halt bei seinem Opa den Katheter wechseln. Aber ja, auch das hat geklappt.
Wann war dir klar, dass es Urologe werden würde?
Also ich glaube, man wacht jetzt nicht oder ist nicht mit 6 Jahren, spielt im Sandkasten, und der eine sagt, er möchte Feuerwehrmann werden, und der andere Astronaut.
Urologe.
Und ich Urologe. Juhu. Nee, das hat sich so ein bisschen im Laufe des Studiums ergeben. Also ich habe Medizin studiert, weil ich was Praktisches machen wollte. Also irgendwie so schon ein bisschen Naturwissenschaft, und womit man aber auch später vielleicht einen Job bekommt. Ja, das war damals dann auch so Überlegung. Und dann habe ich einfach angefangen, Medizin zu studieren. Bin damals noch ganz relativ leicht in Bonn reingekommen. Das ist mittlerweile ja auch nicht mehr so. Da braucht man, glaube ich, ein Abi von 1,0, und davon werden dann nur die Besten genommen. Ist manchmal auch so ein bisschen die Frage, ob das die
besten Mediziner
werden. Ja. Ja, naja, aber anderes Thema. Und dann hat damals irgendwie eine Freundin von mir gesagt, Urologie wird, glaube ich, zu dir passen. Ja, da schmunzelt man auch.
Was war das denn für eine Freundin?
Ja, also es war sogar meine damalige Freundin. dann schmunzelt man auch erstmal und denkt so, dann macht man halt verschiedene Praktika. Dann habe ich zu eins in der Urologie gemacht, und das war halt, hat mir Spaß gemacht. Also die Leute waren super nett, die anderen Urologen oder anderen Beschäftigten da. Und das Gebiet ist halt relativ vielseitig. Also man kann operieren, ja, was zum Beispiel auch viele nicht wissen, dass der Urologe da im Prinzip, dass das ein chirurgisches Fach ist, mit teilweise sehr, sehr großen Operationen. Man kann aber auch später sich niederlassen, relativ gut, ja, und so, dass man sich noch nicht ganz entscheiden muss, dann am Anfang ist vielleicht eher so die Klinik was für mich oder später eine Praxis, und dann ging das immer weiter mit der Urologie, und irgendwann war es so, ja, ach doch, das gefällt mir, da bleibe ich.
Wie reagiert die eigene Mediziner-Community? Also ich kann mir so vorstellen, dass es so ein Ranking gibt, keine Ahnung, die Chirurgen stehen weiter oben im Ranking als die Blablabla, wo steht da der Urologe?
Ja, naja, ich meine, die Mediziner, die wissen ja ja immerhin, dass der Urologe halt auch, dass der operieren kann, dass der jetzt gar nicht so dumm ist, aber trotzdem, es werden schon mal so ein paar Pipi-Witze oder sowas über den Urologen gemacht, ja, so wie der Anästhesist derjenige ist, der eigentlich nur Kaffee trinkt und nichts macht, ja, ist der Urologe derjenige, der die ganze Zeit irgendwie mit Kathetern zu tun hat und im Pipi rumsteht, ne? Ja.
Wie hat dein Freundeskreis reagiert, als wirklich klar war, dass du Urologe werden würdest? Also, dass es nicht nur, es passt zu dir, sondern du machst es dann auch?
Ja, ist auch so ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt natürlich die Freunde, die man hat, die selber Mediziner sind, die denken, ja, ach ja, doch, ist ein interessantes Fach. Manche haben vielleicht, ja, habe ich auch überlegt. Und dann gibt es aber auch viele Freunde, die ich habe, die einfach gar nichts mit der Medizin am Hut haben. Und da ist es schon teilweise so, ach ja, möchte ich jetzt gar nicht so viel wissen von. Und brauchst jetzt nicht erzählen. Da muss man halt auch immer gucken, wenn man irgendwo beim Abendessen eingeladen ist, wem erzählt man jetzt welche Geschichten. Und muss man so ein bisschen sensibel sein.
Erst eine Erfahrung? Also hat es dir von vornherein gefallen? Also das erste Praktikum hast du wo gemacht?
Das erste Praktikum war damals in der Uniklinik in Bonn noch. Und das hat mir auch da gefallen. Ne? Okay. Klar, man macht halt immer, also je weiter man sich entwickelt und je besser oder erfahrener wird, desto mehr Herausforderungen hat man auch und mehr Sachen darf man eigenständig machen. Am Anfang ist es dann so, dann läuft man mit, guckt sich Sachen an da macht man gar nicht so viel. Aber das ist ja auch das Gute. Ich meine, man möchte natürlich auch als Patient nicht, dass da der Student jetzt direkt anfängt loszulegen.
Nicht unbedingt. Das ist aber ganz normal auch eine Facharztausbildung dann, ne, die darauf gesetzt wird.
Genau, ne, also man studiert erstmal, ich sag mal, Normalmedizin, ja, und dann macht man noch seine Facharztausbildung, die ungefähr 5 Jahre dauert und macht dann noch eine Prüfung. Ich stehe jetzt kurz vor meiner Facharztprüfung und dann geht's weiter. Ich bin jetzt gerade wieder auf der Suche nach einem Job in der Klinik und danach dann steht jetzt dieses oder nächstes Jahr meine Facharztprüfung an.
Was motiviert dich am meisten? Also ist das grundsätzlich in der Medizin anderen zu helfen oder ist noch was anderes da?
Ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Also ich habe wirklich gern Kontakt auch mit anderen Menschen und helfe auch anderen Menschen gerne und rede aber auch sehr gerne mit denen. Und das ist ja auch viel, was man gerade als junger Arzt da macht, so diese ganzen Aufklärungsgespräche und sich um Patienten kümmern. Ja, also ich kenne das so von der Visite, Chefvisite, große einmal am Tag und dann rennen da 10 Leute mit weißem Kittel. Der Chef steht vorm Patientenbett und erklärt dem Patienten was. Ja, und man betreut diesen Patienten und sieht ihm an, der versteht
hat's
kein
nicht
Wort.
Gedeckt, ja.
Dann geht man kurz danach nochmal hin, hier, Herr Müller, ich komme gleich nochmal zu Ihnen vorbei und erkläre Ihnen das. Ja. Und da ist, glaube ich, auch so, dass man da so ein gutes Verhältnis und vielleicht auch so einen, sagen wir mal, normalen Ursprung hat oder eine normale Herkunft ist für die Patienten auch oft gut so zum Erklären. Ja.
Du müsstest eigentlich der Arzt sein, dem ja die Männer vertrauen, eigentlich.
Genau.
Das ist aber nicht so.
Volker Frank Wittkamp, dem Arzt, den die Männer vertrauen. Also du meinst, das ist nicht so, weil die
Männer nicht, kommen, nicht
gerne
nicht
zum Urologen gehen.
Ja,
ne?
Genau.
Das ist natürlich ein Thema. Die Frauen, die müssen im Prinzip ja zum Gynäkologen, zur Gynäkologin gehen. Ja, wenn ab der Pubertät. Und der Mann ist das halt nicht gewohnt, ja, oder der Junge. Was so ein bisschen auch so ist, weil er muss nicht zum Urologen ab 13 regelmäßig
dahin. Er kriegt seine Tage und der Urologe ist dafür zuständig. Ist
genau.
Einfach nicht so.
Ja. Und deswegen haben vielleicht auch Männer allgemein so ein bisschen mehr Scheu vom Arzt, obwohl, glaube ich, Männer auch weniger über ihre Probleme reden.
Ja. Bisschen soziale Rollen. Ne?
Genau, so. Und deswegen sehen die, glaube ich, den Urologen nicht unbedingt als Feind, aber ich sag mal, man geht vielleicht nicht gerne hin.
Wann warst du das letzte Mal beim Urologen? Also, weil man muss ja einen Kollegen, die unter Untersuchungen machen lassen, vermute ich mal. Sicherheitshalber.
Ja, also ich hatte irgendwann, da habe ich gerade, glaube ich, angefangen zu arbeiten, 2010, und da hatte ich einen kleinen Unfall.
Ja.
Ja, also es ist im Prinzip das Vorhautbändchen eingerissen. Es gibt eine schöne Schweinerei und sieht schlimm aus, blutet viel. Dann habe ich einen Kollegen angerufen. Ich war halt gerade 2 Monate da in diesem Krankenhaus beschäftigt und habe gesagt, was kann ich denn da machen? Ja, der meinte, jetzt schickst du erstmal die Kleine nach Hause. Ja. Oder in die Apotheke Mullbinden holen und dann drückst du das Ganze gut ab und
Das habt ihr dann auch gemacht.
Das haben wir dann auch gemacht und alles wieder gut geworden. Und irgendwann habe ich mir dann dieses Missgeschick später von einem Kollegen operieren lassen.
Ah, das muss dann operiert werden? Das ist gerissen?
Ja, ist es so, dass das Vorhautbändchen einreißt? Und das passiert, wenn das zu stramm ist. Häufige Sache, ja, Frenulum nennen wir das, und das ist halt zu kurz. Und dann kann das beim Geschlechtsverkehr oder sonst was, kann das halt stören und kann halt schon mal einreißen. Da drinnen so ein kleines Blutgefäß verläuft, blutet das erstmal etwas, ja, geht aber dann schnell wieder weg. Später kann es sein, dass durch diesen Einriss die ganze Sache im Prinzip sich erledigt hat. Manchmal aber durch so eine Narbenbildung kann es auch sein, genau, dass dann trotzdem noch stramm ist, ja, und ein bisschen zu, und dann sollte man es einfach operativ in einem kleinen lokalen Eingriff verlängern im Prinzip, dass dieses Bändchen, und dann ist die Sache damit eigentlich vergessen.
Und sonst Regeluntersuchung zum Urologen gehst du? Oder?
Nee, aber auch da wieder so eine Sache, muss man auch nicht. Ja? Das heißt, wenn man als junger Mann mit in 30ern oder sogar 40, muss man nicht zu Kontrollvorsorgeuntersuchungen zum Urologen gehen. Ja, also, sondern nur, wenn was ist, wenn was zwickt oder sonst was. Es schadet sich ja nicht, den Hoden ab und zu abzutasten. Ja, das ist so eine Sache, weil nämlich Hodentumor, Hodenkrebs kommt gerne auch bei jüngeren Männern vor, um die 20 bis 40 Jahren. Und das heißt, wenn man da regelmäßig unter der Dusche mal abtastet, ob da jetzt irgendwas anders ist als vorher, sich verhärtet oder so, dann sollte man halt zum Urologen gehen.
Aus deiner Erfahrung, wenn du mit Patienten zu tun hast, jetzt warst du viel in der Klinik in den letzten Jahren, ist so, weiß nicht, Berührungsängste zum Urologen? Also haben die Männer dann Angst, weil sie lange nicht beim Urologen waren und es ja auch um sehr private Organe und Teile dann geht?
Das ist auch so ein bisschen, ist natürlich auch sehr altersabhängig. Ja? Also man hat dann auch den 70-jährigen älteren Herren, der einmal im Jahr zum Urologen ist, der liegt im Prinzip schon nackig auf der Liege in der perfekten Stellung und sagt so, legen Sie los. Ja? Und dann hat man natürlich auch den 17-jährigen jungen Mann, der irgendwas am Hoden hat, was sich verändert hat. Der hat halt irgendwie gegoogelt, denkt, er hat jetzt Hodenkrebs, weil er drauf gestoßen ist. Ne? Und der ist natürlich dann erstmal auch so komplett durcheinander. Das heißt, den muss man erstmal stark beruhigen, dass man ihn überhaupt auf die Liege bekommt und sich das Ganze mal anguckt. Dazu muss man sagen, dass dann halt relativ viele Sachen, die am Hoden, zum Beispiel auch so Krampfadern, können auch für eine Vergrößerung des Hodens sorgen oder so eine tastbare Veränderung. Das heißt, wenn man was am Hoden hat, was sich verändert hat, heißt das nicht, dass man automatisch Hodenkrebs hat.
Wie baust du Spannungen dann ab?
Das ist natürlich so ein bisschen, muss man schauen, wen habe ich vor mir. Ja, das ist immer ob man das mit Humor macht, ja, oder einfach komplett nüchtern und fachlich bleibt. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen Menschenkenntnis, und das ist sehr, sehr unterschiedlich.
Aber helfen tut's den meisten.
Also so eine gewisse Lockerheit und so ein bisschen Humor hilft den meisten, und da bin ich eigentlich immer auch ganz gut mitgefahren.
Sag einmal so, das beschreibst du im Buch auch ganz schön, so die skurrilsten Dinge, die dir in den vergangenen Jahren vorgekommen, über den Weg gelaufen sind.
Ja, also da gibt's mehrere. Das sind natürlich auch die Sachen, die Urologen dann
Urologen-Party wissen.
Genau. Ja. Also ich glaube, das Skurrilste war wirklich jemand, der sich so ein Stück von einer Zahnbürste auf die Penis oder unter die Penishaut transplantiert hat. Implantiert. Ach so. Eher, ja, nicht transplantiert. Der hatte sich von der Zahnbürste hinten am Ende nicht den Kopf ein Stück abgeschnitten, das Ganze rund gefeilt und dann wie so ein Implant unter die Haut gesetzt, wieder zugenäht. Das Ganze geschah im Gefängnis. Ja, und diente
als Luststeigerndes?
Ja, aber als Luststeigerung für die Frau. Mhm. Ja, das heißt, er hatte unter der Haut so einen kleinen Hubbel mehr. Das war dann eigentlich ganz gut verheilt, hatte sich aber später entzündet. Man muss dazu sagen, dass er das Ganze, hat er mir gesagt, ich habe gefragt, wie hast du das denn jetzt? Oder wie, ne? Also versteht das gar nicht. Und er hat gesagt, ja, ich habe dann auch das Stück noch 3 Tage im Mund behalten, damit es sich schon mal an den Körper gewöhnen kann.
Vorher oder was?
Ja, bevor er es dann sich implantiert hat, habe ich auch gedacht, ja, das ist vielleicht auch sehr unsinnig, weil im Mund, genau, sind auch sehr viele Bakterien. Vielleicht war das der Grund, warum es sich später entzündet hat. Ich habe ihm gesagt, er soll das Ganze, wir müssten das jetzt entfernen, wollte aber nicht.
Wie?
Und hat gesagt, nee, ich wüsste nicht, wie lange das gedauert hat, bis das zusammengeheilt war. Ich so, ja doch, kann ich mir schon vorstellen, unter den Bedingungen. Und dann hat er die Ambulanz verlassen, ist abgehauen.
Weißt du, was daraus geworden ist?
Nee, ich habe, also man muss ehrlich sagen, es sah jetzt vielleicht auch nicht, also es, wahrscheinlich ist da nichts abgefallen oder sonst was, ja. Aber man muss natürlich sagen, dass man das entfernt, sobald sich das entzündet hat, da ein Fremdkörper ist, sollte man das rausnehmen. Oder halt, ich hätte ihm auch gern sonst ein Antibiotikum noch mitgegeben.
Zumindest gegen die Bakterien.
Gegen die Entzündung. Und er ist aber einfach abgehauen. Lustigerweise, ich bin früher mal mit der S-Bahn zur Arbeit gefahren, am nächsten Morgen. Setze ich mich in die S-Bahn, so ein Vierer sitzt und kommt so ein junger Mann rein und setzt sich mir gegenüber. Ich gucke so hoch und er guckt und das war der junge Mann aus der Ambulanz und er ist aufgestanden und schnell weggegangen.
Das heißt, er hat nicht mal eben gesagt, so und so ist es geworden.
Nee, das war ja auch einen Tag später. Also deswegen
hätte da schon in der Straßenbahn drüber reden können.
Ja, ne? Ja. Aber ich glaube, er hatte Angst, dass ich wahrscheinlich jetzt das Skalpell rausholte und ihm das sein gutes Stück Zahnbürste da entferne.
Wie häufig kommen so krass skurrile Dinge vor?
Das ist natürlich auch so ein bisschen abhängig davon, wo man jetzt ist. Also wenn man in einer großen Stadt in der Ambulanz ist, kommt sowas häufiger vor. Auch so eine Sache, die gerne passiert, sich Sachen in die Harnröhre stecken. Ja, auch ein
zum Beispiel?
Alles. Also das, was ich wirklich sehr lustig fand, waren Pfeifenreiniger. Man kennt ja, also, oder was heißt, vielleicht kennt das nicht jeder noch, diese mit Stoff überzogenen Drahtdinger. Die ja so ein bisschen rau auch sind, da kann man ja wenigstens noch denken, das hat vielleicht im Prinzip zum Reinigen. aber nee, die meisten benutzen sowas dann zum Stimulieren der Harnröhre. Ach, das kommt schon so in so einer Klinik, wo ich gearbeitet habe, 2-3 Mal im Monat kommt sowas vor. Ja, also so ganz skurrile Sachen dann seltener, aber sowas mit in die Harnröhre schieben kommt leider häufiger vor, dass die Harnröhre dann verletzt wird. Und jeder, der schon mal einen Katheter oder eine Blasenspiegelung sonst was hat, der weiß, wie empfindlich die Harnröhre ist. Aber es gibt halt, wie bei allem, gibt es halt auch Leute, die sowas erregt. Ja.
Gehen die damit dann offen um? Also kommen die her und sagen, hey, das ist mittlerweile so offen, wir haben das und das gemacht, lieber Urologe, mach mal? Oder ist dann doch der hochrote Kopf angesagt?
Ja, gibt's beides. Also es gibt Leute, die sagen sofort, ja, das und das und erzählen genau, wie sie es gemacht haben. Und dann gibt's aber auch Leute, die Sachen erfinden. Ja, das ist, ich war damals auch in der Klinik nachts für die chirurgischen Fälle zuständig und da war auch zum Beispiel ein Ehepaar, ein älteres, da hatte der Mann ein Deodeckel im After.
Ein Deodeckel?
Deodeckel, so. Ja,
ist die sind ja auch nicht klein.
Ja, also gibt auch schon Größeres, was man da entfernt hat.
Okay, ja und dann?
Und dann wie kommt denn der Deodeckel da hin? Ja, fragt man dann. Und dann die Frau meinte, ja, ich wasche meinen Mann ja abends immer und der Waschlappen liegt immer auf dem Badewannenrand. Jetzt hat aber wahrscheinlich die Putzfrau den Deodeckel auf diesem Waschlappen vergessen. Und ich habe meinen Mann gewaschen, ja, wie immer, kennt man ja, ne? Also man
klar.
Ja, balanciert dann auf dem Waschlappen den Deodeckel
zum Waschen
Richtung Hintern des Ehemanns und der gluckst nur einmal komisch und sagt, irgendwas war mit dem Waschlappen heute nicht in Ordnung. Ja? Also so Geschichten, die, ich weiß nicht, vielleicht ist es am Ende wahr, ja, aber es ist dann doch eher unwahrscheinlich.
Wie kriegt ihr das raus? Das heißt, da kommt dann irgendein Gleitgel zum Einsatz, um das irgendwie mit einer Pinzette dann da rauszuziehen.
Genau, wir machen eine Rektoskopie, ja, und dann kriegt man das meistens dann auch wieder gut raus.
Das heißt, operiert, geschnitten werden muss dann...
Muss dabei nicht, also wenn das jetzt irgendwelche anderen Sachen sind, die zum Beispiel auch schärfer sind, ja, gibt es ja auch sowas, wenn das auf einmal aus Glas ist oder so, dann wird es auch richtig gefährlich, ne? Dass da dann auch schlimme Verletzungen des Darms oder auch jetzt der Harnröhre, wenn es da ist, passieren können und dass man da dann auch operativ tätig werden muss.
Volker Wittkamp ist zu Gast. Volker, der Kobold?
Der Kobold, ja, auch so ein Klassiker, sage ich mal, jetzt fast schon in der Urologie.
Die Klassiker der Urologie heute.
Ja, der Kobold war ein Staubsaugermodell einer bekannten deutschen Herstellerfirma aus den 70er Jahren, Ende 70er Jahre. Der sah allerdings nicht so aus, wie man heute so einen Staubsauger kennt, der ja meistens dann so ein langes Rohr hat. Hinten ist dann dieser kleine Motor und so weiter. Sondern der war eher so wie so ein Besen aufgebaut, kennt vielleicht manche auch noch von der Oma von früher, das heißt so ein Handstaubsauger im Prinzip, so einen großen. der hatte dann diesen Ventilator, um diesen Luftstrom zu erzeugen, relativ nah an dem Ansaugstutzen.
Nein.
Ja, also um es genau zu sagen, 11 Zentimeter war der Ventilator entfernt von dem, vom Ansaugrohr. Und wenn man sich mal die durchschnittliche Penislänge
kann man mit deinem Buch ja auch
kann man hinten nachmessen,
ja.
Sind ungefähr, ich habe letztens gesagt, dass direkt neben der Messskala ist mein Bild, mein Autorenfoto, habe ich letztens gemerkt, dass das irgendwie ein bisschen komisch ist.
Ja, das stimmt. Ja,
jetzt, dass man so da nachmessen kann und dann irgendwie genau
also
auf
Also 11 Zentimeter ist so kurz, dass eine durchschnittliche Größe, also da dran kommt an den Ventilator.
Genau, also jetzt die meisten Deutschen kommen dann an diesen Ventilator, der 1300 Umdrehungen hat, ja. Und das ist dann wirklich gehäuft zu Sexunfällen geworden.
Weil die Leute das eigentlich benutzt haben, zu masturbieren oder was auch immer.
Genau.
Und dann ist es passiert.
Ja, dann ist es passiert. Und da gab es sogar eine Doktorarbeit drüber, Penisverletzung bei Masturbation mit Staubsaugern von 1978. Also so gehäuft ist das vorgekommen, dass da ein Münchner Urologe sich das gedacht hat, da muss ich mal recherchieren, warum das überhaupt so ist. Weil, wie du eben sagtest, natürlich dann auch nicht die meisten ankommen und sagen, ich habe jetzt mit dem Staubsauger ein bisschen Spaß haben wollen und es mir da gemütlich gemacht. Sondern da gab es irgendwie auch so, das hat er dann auch da geschrieben, die haarsträubendsten Ausreden. Der eine wollte die Kaffeemühle reparieren oder
mit dem
sauber
Staubsauger
machen. Ja, mit dem Staubsauger. Ich hatte damals auch so mal so einen Patienten. Ja, also dieses Modell scheint noch irgendwo unterwegs zu sein, ja, obwohl die Herstellerfirma es dann später geändert hat. Aber das wahrscheinlich sind nicht alle Modelle aus Deutschland verschwunden. Und dieser Patient damals bei mir in der Ambulanz hat gesagt, er wollte die Katzenhaare wegsaugen. Also Staubsauger war schon dann im Spiel und ist dann gestolpert und dann, also nackt anscheinend die Katzenhaare.
Und dann stolpert man genau
weg.
So, dass
man
mit dem irrigierten
genau
Penis
dass der irrigierte Penis, obwohl er muss gar nicht irrigiert sein, ja, weil auch diese 13,3 Zentimeter, wenn man ihn lang zieht, dann wird er auch so lang.
Wird er auch weggesäbelt.
Ja. Also, und das ist
aber wirklich, da kannst du doch nichts mehr machen, oder? Also wenn es wirklich in so einen Ventilator kommt?
Ja, doch. Also es ist schon so, dass man teilweise da, wenn das, also man zieht dann auch, glaube ich, schnell zurück. Ja, also sobald man da irgendwo drankommt, ist man da schnell
ist
wieder raus.
Vorbei.
Ja, außer das saugt sich da komplett an. Nee, also man kann das schon teilweise retten, aber es gab auch wirklich auch schlimmere Fälle, wo im Prinzip der halbe Penis amputiert werden musste, leider.
Du hast das vorhin schon mal angedeutet. Wir sind ja so in Sachen urologische Erkrankung gerne so unsere eigenen Ärzte, wie glaube ich bei vielen anderen Sachen mittlerweile auch. Wir googeln das oder gucken das online nach. Was sind die Dinge, du hast vorhin schon mal gesagt, Hoden abtasten, aber die wir so aus urologischer Sicht auf jeden Fall wissen sollten?
Ja, also gibt es mehrere Sachen. Also zum einen, sagen wir jetzt so um die Urologie allgemein, geht es erstmal darum, was überhaupt ein Urologe macht. Also ich hatte ja eben auch gesagt, dass Frauen auch zum Urologen gehen.
Blasenentzündung,
Nierensteine, Nierentumore, Blasentumore, sowas. Ja. Bei den Männern sind es die Erektionsstörungen, Probleme mit der Prostata, Hoden, also das eher im jungen Alter oder auch Vorhautverengungen im ganz jungen Alter, sowas. Das sind so die typischen Gebiete, mit denen sich ein Urologe befasst. Um jetzt zu sagen, was jetzt genau mich zum Urologen bringt oder warum ich da hin muss, ist, glaube ich, einfach so, wenn es weh tut, wenn es länger als eine Woche weh tut. Ja? Irgendwo in diesen Bereichen, die ich jetzt eben genannt habe, wenn man Blut im Urin hat, zum Beispiel auch eine Sache, da sollte man auch dann eher schleunigst einen Urologen aufsuchen. Wenn es später im Alter mit dem Wasserlassen nicht mehr klappt, ja, dann auch. Wenn man Erektionsprobleme hat, dann sollte man auch zum Urologen gehen. Obwohl da ist auch manchmal so, meistens sind diese Erektionsprobleme eher
zum Psychologen.
Das sind im jüngeren Alter, also Männer, die im jungen Alter Erektionsprobleme haben, ist eher so eine psychogene Ursache. Und im älteren Alter sind es die Gefäße zum Beispiel. Ja? Das heißt, Männer, die verkalkte Gefäße haben, ja, der Penis, die Erektion kommt durch Blut zustande. Und wenn die Gefäße verkalkt sind oder schlaff, dann funktioniert das auch nicht mehr so richtig. Ja? So ist zum Beispiel, Erektionsprobleme sind häufig ein Vorbote von später Herzinfarkten.
Okay, aber insofern ist es gut, da irgendwie auch einen Blick drauf zu haben.
Genau, auf jeden Fall. Aber da muss man vielleicht manchmal zuerst dann zum Internisten oder zum Hausarzt gehen, ja, und dass der das alles gründlich durchsucht. Weil klar, also ich meine, wenn der Penis nicht mehr richtig funktioniert, ist doof und kann man auch sehr viele Sachen noch machen und probieren da als Urologe. Aber wenn das Herz nicht mehr funktioniert und durchblutet wird, dann ist das Ganze halt, sage ich mal, noch kritischer.
Gibt es diesen Merksatz für euch? Ich kenne das eigentlich nur von Orthopäden. Die sagen keine Diagnose durch die Hose. Das gilt für euch genauso.
Ja, eigentlich fast noch mehr. Ja. Also der Orthopäde kann das Knie im Prinzip ja auch bewegen, links und rechts und da die Gradeinstellungen und so weiter. Und als Urologe, ich glaube, habe ich sogar auch ein Buch geschrieben. Alter Satz, von dem man auch relativ schnell beigebracht bekommt, keine Diagnose durch die Hose. Das heißt, man muss sich das angucken. Ja. Deswegen macht das natürlich auch eine Diagnose übers Internet oder so, ist relativ schwierig. Ne? Und angucken heißt dann auch Ultraschall machen, also im Prinzip nochmal die zweite Ebene von angucken, sondern in den Körper reingucken. Und das ist schon sehr wichtig.
Was sagt Lia zu deiner Berufswahl?
Meine Freundin?
Ja, ich habe in der Danksagung steht nämlich, glaube ich, als erster, warte, ich habe es hier. Ich glaube, sie kriegt als erstes den
sie
Dank
kriegt als erstes,
ab. Genau, danke an meine Freundin Lia, die mich ertragen musste, wenn es mal nicht lief, wie ich wollte.
Ja, nein,
Was meinst du damit?
Die hat mich sehr unterstützt und klar, wenn man ein Buch schreibt, dann schreibt man das nicht an einem Tag oder an zwei Tagen. Man hat auch mal Phasen, wo es irgendwie überhaupt nicht will und wo es nicht richtig läuft. Ich habe ja auch versucht in dem Buch, es ist ja nicht so, dass ich ein Fachbuch geschrieben habe. Das heißt, man muss irgendwie es schaffen, dass das Ganze interessant, aber auch informativ und lustig oder unterhaltsam ist. Ja? Weil es bringt nichts, wenn man ein Buch schreibt, wo alles über Urologie drin steht. Das gibt's ja auch schon, ja, aber es keiner liest. Ja? Und deswegen hat sie mich da unterstützt, wenn es das mal nicht so lief. Sie ist Zahnärztin übrigens.
Wollte ich gerade fragen, sie ist auch zumindest nicht ganz fachfremd.
Nicht ganz, ja. Und genau, wir scherzen manchmal auch dann, wenn man gemeinsame Praxis hat, dann kann der eine oben gucken, der andere unten.
Ne? Und, habt ihr zumindest einen Zukunftsplan. Ja. Wann das letzte Mal Kavaliersschmerz gehabt? Ist ein Begriff, den ich bei dir auch gefunden habe.
Kavaliersschmerz, genau. Wenn man häufiger längere Zeit keinen Sex mehr hat, ja, gibt's es auch gar nicht so häufig und auch so wissenschaftlich, sage ich mal, jetzt nicht 100% erforscht, ob das da dran liegt. Man sagt auch, dass das vielleicht so eine Verkrampfung von Samengefäßen ist, die das Ganze verursachen kann. Hatte ich noch nie, ehrlich gesagt.
Tritt wann auf?
Wenn man häufiger oder längere Zeit keinen Sex mehr hat oder auch stark erregt ist und aber nicht zum Samenerguss kommt. Im Prinzip, der Körper möchte langsam mal loswerden und bereitet alles vor und dann schon wieder nicht. Und dann, der Name kommt daher, weil zum Beispiel der Kavalier sich ja dann zurückhält. Ja? Und deswegen, je länger er das hinauszögert, Kavalier, wie er ist, ja, dann bekommt er irgendwann die Kavaliersschmerzen oder Blue Balls, wie es im Englischen heißt.
Und was mache ich dann?
Also im Prinzip einmal ablassen und dann sollte das Ganze wieder gut sein.
Kann man bei dir nachlesen. Fit im Schritt ist das Buch. Volker Wittkamp ist heute Abend zu Gast in die Radiowissen. Eine Stunde Talk. Volker, jetzt müssen wir einmal nochmal klären. Du hast das vorhin so nebenbei gesagt. Was ist denn mit dem Facharztabschluss?
Ja, der kommt.
Ja, wann kommt der denn?
Nächstes Jahr.
Ja?
Nächstes Jahr kommt
sicher?
Der Facharztabschluss natürlich.
Sowas mit Promotion?
Steht
Volker Wittkamp.
Nee, darf ich mich auch nicht nennen. Da ist die Mama immer sehr hinterher, meine Mutter, ja, die sagt, ich soll endlich promovieren.
Steht ja auch irgendwo, dass
ich es jetzt endlich mache. Ja, ne? Ja. Man muss ja sagen, dass man als Arzt muss man im Prinzip keinen Doktortitel machen. Ja, also man kann den machen und man ist dann Doktor, aber es ist meistens so, dass die Leute im Studium dann irgendwo im Labor standen oder irgendwelche Statistiken gemacht haben, die jetzt auch nichts damit zu tun haben, was sie später in ihrer Karriere als...
Böse Stimmen sagen ja auch, die Mediziner machen den Doktor so nebenbei, hab ich mal gehört.
Naja, so nebenbei ist ja okay, wenn man das Ganze andere... der Medizindoktor ist schon, glaube ich, was anderes, als wenn man jetzt einen Doktor in Mathematik oder Physik macht. Mhm. Ja, es gibt in Österreich, gibt zum Beispiel auch so, dass die Ärzte da den Doktortitel im Prinzip geschenkt bekommen. Ja. Also er ist nicht unbedingt sehr wichtig, aber deswegen ist es halt nur so was für auf dem Papier.
Und es ist doch noch üblich, ne? Der Herr Doktor als Synonym.
Ja, obwohl das wird aber immer weniger. Ja, ja, das wird schon immer weniger, dass die Leute sagen, ah ja, sind doch kein Doktor und ja, aber muss man ja auch nicht. Ich glaube, das ist so eine Sache, die sich langsam dann auch in der Bevölkerung da rumspricht, dass das nicht unbedingt sein muss.
Und dann? Also was sind so die Pläne?
Die Pläne sind, dass ich genau mein Facharzt mache. Ich bin gerade wieder auf normaler Jobsuche, sage ich jetzt mal, nach dem Buch. Und werde noch ein bisschen in der Klinik arbeiten, noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln. Und dann irgendwann vielleicht eher so in die niedergelassene Richtung. Das ist aber alles noch so, ja, muss ich mal schauen.
Mhm. Neues Buch?
Neues Buch, ich meine, ich habe ja jetzt die Urologie abgegrast und genügend erklärt. Ist natürlich jetzt die Frage, also urologisch ist, glaube ich, da jetzt kein Buch mehr zu schreiben. Andere Fachrichtungen, da wurde das ja auch schon häufig gemacht. Ich könnte natürlich jetzt auch noch sagen, ich möchte jetzt Gynäkologe werden und mache das jetzt und schreibe später darüber ein Buch. Nee, aber dafür hänge ich auch zu sehr an der Urologie. Weiß ich nicht. Mir hat das Schreiben Spaß gemacht und ich habe gemerkt, dass es sehr gut geklappt hat. Ja, meine Lektorin war sehr zufrieden mit mir, musste nicht so viel korrigieren. Ja. Und klar, vielleicht ist da irgendwann auch mal noch irgendwas anderes.
Kann man dich irgendwo mal sehen? Also im Sinne von mal auf Lesung, weil die Anekdoten da drin würden ja auch taugen, sie mal vorzulesen.
Ja, genau. Habe ich jetzt auch teilweise schon gemacht, dass ich kleinere Lesungen gemacht habe. Und jetzt gerade steht nichts an, aber ich überlege vielleicht, ob ich da eine kleine Lesereise doch organisiere.
Dann sag Bescheid.
Werde ich machen.
Volker Wittkamp war heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank, hat mir gefallen.
Hat das Buch geschrieben, Fit im Schritt. Das Ganze könnt ihr natürlich nachhören bei uns auf der Homepage, dieradiowissen.de. Da könnt ihr auch mal ein Bild von Volker sehen, wie er aussieht. Und natürlich ab kurz nach 9, auch im Podcast, wo ihr eure Podcasts herbekommt. Ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Talk. Mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.